Es ist Mittwoch, der 3. Mai 2017. Willkommen zur 5. Folge der Foreign Times. In der heutigen Ausgabe wollen wir über die Türkei reden. Wieder mit dabei ist Alexander Clarkson. Ihr kennt ihn bereits aus früheren Folgen. Und wenn ihr neu dabei seid, werde ich euch gleich einen Hinweis geben, wer Alexander Clarkson ist. Doch zuvor ein paar Hinweise zu unserem heutigen Thema. Es geht zwar um die Türkei, doch insbesondere werden wir über die Person Erdogan und die Machtstrukturen hinter ihm sprechen, wer seine Konkurrenten sein könnten. Außerdem werden wir über die türkische Diaspora in Deutschland reden, was so ihre Sorgen sind, so ihre Probleme. Wie Erdogan-freundlich sie ist, wie demokratiefeindlich sie ist, das sind ja so die Fragen, die man sich in Deutschland stellt. Zur Person Erdogan vorweg die Information, dass seine Familie aus Georgien in die Türkei eingewandert ist. Eine Verwandtschaft zu Stalin ist nicht bekannt. Zwischen 1994 und 1998 war er Bürgermeister von Istanbul. Ministerpräsident war er von 2003 bis 2014 und seit 2014 ist er Präsident der Türkei. Im April 2017 hat er dann, und das ist ja momentan heiß umstritten, ein Referendum zum Verfassungsumbau in der Türkei stattfinden lassen. Das Ganze mündet nun in einem Präsidialsystem, das allerdings erst ab 3. November 2019 wirksam wird. Und zwar nachdem ein neuer Präsident sowie ein neues Parlament gewählt wurde. In Deutschland vermutet man, dass Erdogan, weil er ja nur 50% Zustimmung für diesen Umbau bekommen hat, war knapp mehr als 50%, vielleicht nicht mehr Präsident werden könnte, weil es ihm am Zuspruch fehlt. Auch das werden wir in der heutigen Folge besprechen. Und das Ganze wird uns hauptsächlich Alexander Clarkson erläutern. Alexander Clarkson ist Dozent für europäische und internationale Studien am King's College in London. Sein Hauptfokus liegt auf den Beziehungen zwischen Diaspora-Gemeinden in Deutschland und deutschen politischen Bewegungen. Für uns ist an dieser Stelle sein Forschungsansatz besonders interessant, denn er ermöglicht uns einen umfassenderen Blick auf die Geschehnisse, weil verschiedene Punkte zueinander geführt werden. Das heißt, Alexander Clarkson versucht, das Herkunftsland zu verstehen, wie auch die Diaspora in Deutschland in diesem Falle. Wenn euch die Sendung gefällt, dann könnt ihr uns 5 Sterne auf iTunes geben. Das hilft uns sehr, dort vielleicht in die Charts zu kommen und mehr Hörer zu gewinnen. Oder ihr besucht unsere Internetseite www.foreigntimes.de und diskutiert dort mit. Bisher haben sich die Kommentare ja etwas in Grenzen gehalten. Und wenn ihr euch denkt, Mensch, das ist super, da will ich mehr davon, dann klickt doch einmal auf den Unterstützen-Button und sucht euch eine Unterstützungsmöglichkeit raus, die euch am besten gefällt. Wir selber bevorzugen natürlich die simple Überweisung, weil da müssen wir keine Prozente an irgendeinen Dienstleister abgeben. Und an dieser Stelle wieder zu Gast Alexander Clarkson. Ich grüße dich, Alex.
Hi, Marco.
Wir haben heute das schöne Thema Türkei. Ich weiß leidlich wenig über die Türkei. Also ich gestehe das ein. Ich habe aber natürlich wie alle Deutschen eine sehr starke Meinung zur Türkei. Und ich glaube, diese Diskrepanz, die müssen wir mal ein bisschen zusammenstauchen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir hier diesen Podcast machen.
Ja.
Der Beobachtung nach könnte man sagen, Erdogan galt lange Zeit als Reformer. Aber so um den Dreh des Jahr 2008 bis 2010, also in dieser Zeitschiene, ist dann aus diesem Reformer plötzlich, zumindest aus deutscher Sicht, ein gefühlter Autokrat geworden. Vielleicht ja auch hin zum direkten Autokraten mittlerweile. Das ist vielleicht etwas, was wir auch ergründen können. Und dann ist natürlich die simpelste Frage, die ich dir jetzt stelle, warum ist er denn zum Autokraten geworden? Wo kam das denn?
Das ist eigentlich ein Thema, das wo es keine einhellige Meinung gibt, wo es keine Konsensmeinung gibt. Es gibt mehrere Argumente, warum er diesen Griff nach der Macht durchführt. Erstmal ist natürlich ein sehr persönlicher Grund. Ich meine, er ist jetzt seit 2002 in der Türkei in der Macht. Er hat aber in den 80ern und 90ern mehrere Situationen der Verfolgung erlebt. Er hat den Militärputsch 1980, was für die Türkei sowieso ein traumatisches Ereignis war, was in Deutschland nicht ordentlich anerkannt wird, was für ein traumatisches Ereignis der Militärputsch von 1980 war. Er lebt, obwohl seine Partei zwar verfolgt wurde, aber nicht so drastisch. Er ist in Gefängnis gesteckt worden in den späten 90er Jahren, weil er als politisch gefährlich betrachtet wurde von die dominante militärische Elite. Und das heißt, mit diesen persönlichen Erfahrungen hat er durchaus diesen Trieb, seine Macht zu verfestigen. Es gibt durchaus auch ideologische Elemente. Ich meine, das ist einer der großen deutschen Fehler der deutschen Debatte. Ich meine, Erdogan kann das eben auch nicht alleine machen. Er braucht eben diesen Riesenparteiapparat, obwohl das langsam jetzt zerfällt unter dem Druck der Ereignissen. Der AKP, der AK-Party. Und dieser Militärapparat besteht aus jetzt ist schon sehr bourgeoise, ist schon sehr Mittelklasse Milieus, die aber eher islamisch konservativ sind, nicht islamistisch, nicht dschihadistisch, islamistisch eben, aber schon islamisch konservativ sind, die verwurzelt sind in den wachsenden Städten von Anatolien, die jetzt durchaus auch diese Erfahrung hatten, gerade in den 90er Jahren der militärischen Verfolgung und der Unterdrückung. Und es gab so schon eine Phase in den 90er Jahren, wo die Vorgängerpartei der AK Party unter Necmettin Erbakan, das ist sozusagen Erdogans Vorgänger, auch den Ministerpräsident stellte und wo das Militär 97, 98 so indirekt die E-Mail-Coup die Macht übernahm und mindestens die Regierung so unterdrückt, dass Necmettin Erbakan stürzte und dass diese eher islamisch geprägte Parteien und Milieus unter extremen Druck setzte. Und aus dieser Erfahrung, diese prägende Erfahrung in den 80er und 90er Jahren, kommt diese Einstellung der AK-Partei und seiner Milieu, dass wenn sie nicht ihre Dominanz gesellschaftlich, wirtschaftlich, militärisch, innerhalb des Militärs, innerhalb der Polizei, innerhalb des Staatsapparats verfestigen, sie von ihren Gegnern zerstört werden. Und das ist durchaus eine Mentalität, die nicht nur in der AK-Partei zu finden ist. Das ist eine Mentalität, die durchaus fest verankert ist in unterschiedliche andere politische und soziale Milieus in der Türkei. Wie in der linken, wie in den konservativen, kremalistisch geprägten Lager, wie im nationalistischen Lager und so weiter und so fort. Das heißt, diese Mentalität der Politik als Nullsummenspiels ist schon etwas, das man in der türkischen Politik verpflanzt sieht, wirklich seit den 1950er Jahren. Da gab es schon zum Beispiel Adnan Menderes, war auch eine sehr, sehr charismatische Führungsfigur, der 1961 weggeputscht wurde, der auch aus ähnlichen sozialen Milieus seine Macht schöpfte wie Erdogan in den letzten 10, 15 Jahren. Und Adnan Menderes wurde dann vom Militär hingerichtet. 1971 gab es einen Putsch gegenüber eine erstarkende Linke, wieder in 1980 auch war ein Putsch gegen sehr, sehr starken linken Milieus, die einfach zerstört wurden durch das Militär. Und das heißt, das Politik wird in der Türkei wirklich zum Teil als Nullsummenspiel gesehen. Nicht nur von Führungsfiguren, aber von ganzen sozialen Milieus. Und das kann durchaus so zu starken autoritären Zügen führen, die wir wirklich in der Türkei seit 2008 betrachten können. Trotz den demokratischen Strukturen der türkischen Republik.
Das ist ein Denken im Kriegszustand, oder?
Das ist ein Denken im Kriegszustand und eigentlich einer der Probleme. Es ist zum Beispiel, da muss man auch selber als Historiker und Sozialwissenschaftler muss man auch selber Fehler zugeben. Zum Beispiel ich und nicht nur ich, aber viele, viele Menschen, die das aus dem Diaspora-Winkel sahen. Zum Beispiel meine Forschung über die Türkei und den kurdischen Milieus und syrischen Milieus. Das ist durch diesen Filter, was für einen Impact haben diese Faktoren in der Türkei auf das Leben der Diaspora in Deutschland. Und es gab Mitte der 2000er einen gewissen Optimismus, dass dieser Nullsummenmentalität in der Türkei überwunden worden ist, dass gerade Erdogan, dass gerade die AK-Partei, die sich auch nach Europa geöffnet haben, die eine sehr, sehr, auch eine gewisse soziale Liberalisierung ermöglicht haben, wie es sich später rausstellte, um das Militär auszuschalten, aber immer noch eine Europäisierung und eine Sozialliberalisierung mindestens ermöglicht hat, das hat einen gewissen Optimismus gerade in Deutschland erschaffen, dass diese Reformprozesse in der Türkei durchaus auch zum Beispiel die Diaspora zu einer besseren Integration in Europa führen könnte. Die Idee war, wenn wir die Türkei in Europa integrieren können, können wir die Diasporen in Deutschland auch besser in die deutsche Gesellschaft integrieren. Und ich meine, da habe ich ja zum Beispiel auch als Forscher auch Fehler gemacht, weil Erdogan und ein Großteil der AK-Partei, wo es durchaus auch viele Politiker gab, die durchaus diesen Nullsummenspiel überwinden wollten, jetzt auch von Erdogan selber weg rausgeschoben werden und auch gefeuert und verhaftet wurden in den letzten 3, 4 Monaten. Man hatte das Gefühl, dass jetzt wirklich dieses Nullsummenspiel überwunden worden ist. Aber wie es sich jetzt rausgestellt hat, war eben viel, was von diesen Reformen und dieser Liberalisierung in den Spüren 2000ern eben Taktik. Es war ein Mittel, um das Militär durch diese vorgegebene Europäisierung, durch diese Änderungen der Verfassung in den 2000er Jahren, um das Militär, der Hauptfeind, der Hauptgegner Erdogans und diesen islamisch geprägten, konservativeren, sozialkonservativeren Milieus Anatoliens, die mehr und mehr Geld und Macht hatten, gerade durch einen riesen Wirtschafts- und gerade durch einen riesen Hausbauboom und Infrastrukturbauboom, haben sie jetzt diese das als Mittel zum Zweck benutzt, um das Militär Militär auszuschalten. Was dann wirklich in diesen Prozessen, Ergenekon-Prozessen von 2008 gemündet haben, wo Militärs, die feindlich gesinnt wurden gegenüber die Akbati, schlicht und einfach entweder ausgeschaltet wurden. Es gab mehrere, die durchaus Komplotte gegen die Erdogan und die Akbati geführt haben. Es gab aber auch andere Militärs, die nichts damit zu tun hatten, aber die wurden alle in einen Topf geworfen und alle zwischen 2008 und 2011 schlicht systematisch aus dem Verkehr gezogen. Und das ist die Tragik der Türkei, dass wir glaubten, viele von uns, fälschlich und vielleicht naiv, glaubten, dass diese Mentalität des Nullsummenspiels überwunden worden ist, aber anscheinend hat sich es einfach eher unter Erdogan verfestigt.
Wie groß ist denn da die Rolle oder die Schwäche der EU zu sehen? Also 2008 wäre jetzt mal so meine erste Erinnerung, Finanzkrise. Es gab damals gerade so in diesem geopolitischen Bereich, auch wenn man so nach Russland guckt, Osteuropa, auf einmal so ein ganz großes Zweifeln am Westen und dieser Glanz oder der Lack war ab. Und da kommt sehr viel, was jetzt so gegen den Westen gerichtet ist, kommt ja aus dieser Zeit und immer auch mit dieser Begründung, ja, die sind ja gar nicht so stark und die haben ja auch große Fehler und den Leuten dort geht's ja auch nicht gut und so weiter und so fort. Spielte das bei Erdogan auch eine Rolle?
Absolut, absolut. Ich meine, die EU ging ja, ich meine, wir vergessen es, weil die Griechenland-Krise ist ja zwar nicht beendet und es gibt ja natürlich diesen Riesenproblem in Italien, aber es wird so verwaltet und womöglich wird es langsam aus der Welt verwaltet, hoffentlich. Aber wir vergessen gerade weil das jetzt zum Alltag geworden ist, vergessen wir, wie abgelenkt die EU war durch die Griechenland-Krise, durch die Euro-Krise. Und das ist, ich meine, das hat die Ressourcen und Stärke und Aufmerksamkeit und Stamina der EU über 3 Jahre, gerade zwischen 2009 und 2014, 2015 aufgesogen. Das sah man auch übrigens auch in der Ukraine, dass die EU wirklich relativ spät merkte, was in der Ukraine los war. Zum Teil, weil die Führungen aus legitimen Gründen sich so weit mit Griechenland beschäftigt waren. Ein ähnliches Problem lag mit Syrien und Russland. Und das heißt, man hatte diese Euro-Krise, das hat die Aufmerksamkeit der EU abgelenkt von wirklich ein Drift ins Autoritäre, auch ein Drift, in dem die türkische Staatsbürokratie, ganze türkischen Staatsmilieus schlicht und einfach von die AKP übernommen wurden. Die eigenen Parteigänger würden systematisch Stück für Stück innerhalb des Staates versorgt. Und damit ist es einer der Grundlagen von Erdogans Kontrolle, baute sich zwischen 2008 und 2011 auf. Und ich meine, das habe ich selber erlebt, dass viele auf der EU-Seite es einfach nicht gecheckt haben, inwieweit die AK-Party den türkischen Staat zum Parteienstaat gemacht hat. Das ist auch ein Grund übrigens, warum so viele Erdogan in diesen autokratischen, aber auch wirtschaftlich wahnwitzigen Kurs folgen, weil so viele die eigenen Interessen von so vielen Leuten jetzt von den Überleben von Erdogan in dieser Machtstellung abhängig ist. So viele Menschen haben eben diese Staatsstelle, auch gerade durch diese Säuberungswellen. Und es gab 2008 fingen die an. Diese Säuberungswellen fingen nicht mit dem Putsch im letzten Sommer an. Diese Säuberungswellen laufen wirklich über mehrere Wellen seit 2008. Und dass dieses Prozess war schon, das habe ich spät erkannt, muss ich selber zugeben, 2011, 2012. Aber viele amerikanische Kollegen haben das früher gemerkt, muss ich auch zugeben, wie Howard Eisenstadt oder Nick Danforth haben das 2009, 2010, Cem Oker, Selim Kuru haben das eher früher gesehen. Und da muss man einfach auch sagen, dass es ein Prozess war, wo die EU nicht die Aufmerksamkeit hatte. Und das kann man auch, man muss manchmal auch sagen, das kann man auch verstehen. Die Griechenland-Krise hat wirklich alles, wie so ein schwarzes Loch, alles in sich reingezogen. Dann kam noch dazu Ukraine, das andere große Thema. Und damit wurde Erdogan, wurden diese Illusionen noch weiter gepflegt, dass Erdogan irgendwie so eine demokratische Demokratisierung, Liberalisierung des Islams mit durchführen könnte. Die türkische Regierung hat durchaus diese Stimmung in der EU manipuliert, und für sich genutzt. Und es gab natürlich auch im deutschen, niederländischen, belgischen, österreichischen Kontext auch diese Situation, dass man diese große türkischen Diasporen hatten, die sich langsam schon integrieren und man wollte diesen Integrationspreis der türkischen und kurdischen Diasporen in Deutschland nicht weiter belasten, indem man die türkische Regierung herausfordert. Nach der Gezi-Protestwelle in Istanbul 2013 wurde das schwieriger, aber das war auch die Phase von Tsipras, Varoufakis und Samaras, und auch der Ukraine-Krise. die wirklich die Aufmerksamkeit der EU in sich zog. Das heißt, ja, die EU, es ist, die Erdogan hat wirklich schon die Schwäche und vielleicht auch die Naivität oder mindestens der Optimismus der EU für sich benutzt, aber man muss auch verstehen, die EU als Institution ist seit 2008 und 2009 in eine Extremlage und es kann eben nicht alles machen. Und das, man muss man auch ein gewissen Maß an Verständnis dafür zeigen, dass sie sich wirklich mit Ukraine und dann mit die Griechenland-Krise schon schwer beschäftigt waren, zu beschäftigt waren, um die Türkei vieles aufzuhalten.
Ja, also vielleicht noch als Einschub, die Griechenland-Krise ist ja so Ende 2010 aufgetaucht. Und ich denke, man kann schon sagen, dass dann so bis fast bis 2012 die EU mehr oder weniger in so einem Notfallmodus war, weil da hat man ja auch tatsächlich sehr viel über Untergang des Euros, Zerbrechen des Euros, Zerbrechen der Eurozone, Untergang der EU und so weiter. Das waren ja tatsächlich Schlagworte damals. Die AfD hat damals auch ihre Ursprünge und alles. Also das war schon tatsächlich ein sehr bestimmendes Thema. Auf der anderen Seite, mit der anderen Seite meine ich jetzt Syrien, haben wir in diesem Zeitraum passender Weise ja auch den arabischen Frühling erlebt. Also Ende 2010 ging das los, Arabellion. Und ich glaube 2011 ging es dann auch in Syrien. Ja,
März, April.
Das heißt also,
März, April.
Ja, das heißt also, Erdogan hat dann auf der anderen Seite wiederum diesen Krieg in Syrien, der ihn direkt betrifft, wie auch das Umkippen und die Aufstände in anderen Staaten der arabischen Welt direkt miterlebt. Das heißt, auf der einen Seite die Schwäche seines Bündnispartners, der NATO, durch die Finanzkrise und dann auf einmal die militärische Bedrohung auf der anderen Seite. Und ich denke, das dürfte auch...
Obwohl Erdogan hat natürlich auch die Situation in Syrien auch gestärkt mitgestaltet.
Aktiv
gestaltet. Man das wirklich... Naja, man könnte viel, viel negativere Sprache dazu benutzen. Ich habe manchmal meine Probleme damit, mit diesen Argumentationen, dass Erdogan die Hauptschuld trägt an der Situation in Syrien. Er trägt eine Mitschuld. Ich meine, die Hauptschuld trägt Assad und dann später die dschihadistischen Gruppen, die die Rebellion, der Weg der Rebellion in Syrien verbaut haben, um irgendwie eine Beziehung zum Westen auf eine stabile Basis aufbauen zu können. Das wurde verbaut durch Jabhat al-Nusra und das hat jetzt HTS heißt. Aral Shams ist komplizierter und ich meine, der Türk Erdogans Hauptschuld ist eben, dass er glaubte, dass er mit Zusammenarbeit von egal was für eine Bewegung sehr schnell Syrien zu einem Satellitenstaat der Türkei umbauen könnte. Hauptschuld trägt übrigens Erdogan und sein damaliger Außenminister Ahmet Davutoğlu, der so eine Art, er sah sich immer, das ist ein ehemaliger Professor. Manchmal darf man Historikern nicht Macht geben. Das ist manchmal gefährlich. Davutoğlu war ein Geschichts- und International Relations Professor, der so ein berühmtes Buch geschrieben hat, Strategische Tiefe, Strategic Depth, wo er irgendwie diesen Modell des New Ottomanismus aufbaute. Und das war, und das darf man auch nicht vergessen, dass Davutoğlu einst als Wunderkind gesehen wurde in einer türkischen akademischen, konservativen türkischen akademischen Kreisen in frühen 2000 und als er Erdogan und Gül und Arin schon anderen großen Figuren in der AKP kennengelernt hat. Das heißt, Erdogan hat sich 2012 auf Basis dieser Doktrin von Ahmet Davutoğlu zu der EU verkauft, als ich kann den arabischen Frühling für euch in den richtigen Bahnen leiten. Das hat er schon einfach so platt gesagt, oft direkt hin auf EU-Events oder zur USA. Ich kann die Situation in Syrien in die richtigen Bahnen leiten. Wir können den türkischen Einfluss, den zivilisierenden, das ist jetzt auch dieses Neo-Ottomanismus, ist eine imperiale oder postimperiale Mentalität, die man durchaus von der russischen und britischen Sicht leicht erkennen kann. Und er hat eben sich, Davutoğlu hat sich dann einfach verspielt, weil er sich die Türkei in Syrien in etwas reingezogen hat, das einfach viel, viel größer war, als Istanbul es sich vorgestellt hat. Der Krieg, Assad ließ sich nicht schnell stürzen. Iran und Hezbollah und später die Russen aus Eigeninteresse haben dann relativ erfolgreich es hingekriegt, Assad viel länger am Leben zu halten. Und die Türkei müsste mehr und mehr Ressourcen, mehr und mehr Waffen, mehr und mehr Möglichkeiten verbauen, um in Syrien seine Stellung zu halten, um irgendwie noch eine Gestaltungsmöglichkeit zu halten. Was das natürlich verschlimmert hat, ist, dass Assad und später der Chaos, das danach kam, die Kurden in Syrien, die stark an der türkischen PKK alliiert sind, die Möglichkeit gaben, die so einen eigenen Quasi-Staat aufzubauen. Das ist jetzt rapide expandiert und im Westen gerade in der EU so einen Ruf als Welt gegenüber ISIS sich vorstellen kann. Das heißt, wir vergessen das jetzt, weil Erdogans Syrien-Politik wird als gescheitert betrachtet. Aber 2011 bis 2013 konnte er schon zum größten Teil gerade auf Unterstützung der Franzosen, der Deutschen und anderen europäischen Staaten bauen, wenn es um seine Politik in Syrien und im arabischen Frühling ging. Und das war für ihn auch ein Faustpfand. Deswegen hat die EU auch nicht eingegriffen oder nicht lauter geschrien, als er intern die Schrauben zugezogen hat. Einfach weil sie wollten eben nicht die Person oder die Politik Erdogan im Wege stehen, den sie glaubten, vielleicht den die arabische Welt in den richtigen Bahnen leiten konnte. Das ist natürlich von Europa, EU eine Fehleinschätzung der türkischen Einflussmöglichkeiten der türkischen Macht, die auf eine türkische Fehleinschätzung der türkischen Macht beruhte. Aber jetzt sind wir da, wo wir sind. Ne?
Also Assad hat die Kurdengebiete recht schnell aufgegeben. Also das heißt, er hat seine Armee dort abgezogen. Dadurch sind die Kurden, ja, tatsächlich eine autonome Region in Syrien, die keine offizielle autonome Region ist, erreicht. Das heißt, sie sind mittlerweile, glaube ich, auch offiziell eine Rebellengruppe oder könnte man sie so nennen, weil sie immer wieder auch gegen die Truppen von Assad kämpfen. Sie haben eigentlich auch schon durchblicken lassen, dass sie nicht bereit sind, diese Zonen auch wieder aufzugeben. Und sie sind für den Westen eigentlich immer das größte Pfand gegen ISIS gewesen, weil die Kurden halt als einzige Partei dort von Anfang an richtig kampferfahren waren.
Das Problem ist von der westlichen Lage ist, dass die Rebellen durchaus 2 oder 3 Verbände haben, die ähnlich kampfstark sind wie die Kurden. Aber das sind eben gerade Verbände, die stark islamistisch angehaucht sind, wenn nicht stark dschihadistisch. Ja. Das ist Arar und HTS. Das heißt, die Türken haben keine Probleme, gerade mit Arar al-Shams zusammenzuarbeiten. Aber für den Westen ist das natürlich unheimlich problematisch. Für den Deutschen gerade ist das auch ein Riesenproblem, weil diese quasi autonomischen kurdischen Gebiete, die natürlich verzweigt sind oder starke politische Beziehungen haben zur kurdischen PKK, die innerhalb von der Türkei eine Art Unabhängigkeits- oder Autonomiekampf kämpft, einen brutalen und bewaffneten zwischen der türkischen Armee und der PKK. Das ist eben etwas, das durchaus die Politisierung der kurdischen Diaspora in Deutschland auch weiter betreibt, weil man natürlich, wir müssen uns jetzt zurückdenken an diesen Endkampf um die Stadt Kobane. Ne, als die PKK oder die YPG und unterschiedliche Peschmerga-Verbände dann später mit Hilfe der US Air Force oder amerikanischen Luftwaffe ISIS irgendwie weghielten und dann wieder heroisch irgendwie die Stadt verteidigt haben und dann die ISIS wieder weggeschoben haben. Die Türken haben alles getan, um diesen Kampf zu blockieren, weil sie Angst hatten, berechtigt Angst hatten. Wenn die Kurden da gewinnen und wieder expandieren, können sie daraus einen Quasi-Staat aufbauen, die diesen Kampf innerhalb der Türkei, der kurdischen Widerstandskämpfer, Terroristen, wie man die auch definiert, gegenüber der kurdischen Guerilla, gegenüber der türkischen Armee innerhalb der Türkei, dass sie das direkt unterstützen können. Ne? Und das ist auch ein Problem in Deutschland, weil Kobane wurde gerade in Deutschland von der kurdischen Diaspora aus dieses heroische Moment gesehen. Das wird viel zitiert. Von auch sehr, sehr integrierte Deutschkurden, die auch sehr skeptisch gegenüber die PKK sind. Aber wenn man mit denen über diesen Kampf um Kobane spricht, sind sie, oh ja, das war ein Riesenmoment des Stolzes für mich. Ich bin ja zwar hier integrierter Deutscher, aber das ist meine kurdische Seite und hurra. Und das ist natürlich für die Türkei im europäischen Kontext problematisch. Weil plötzlich wurde Erdogan als Hauptpartner in Syrien von einer kurdischen Bewegung ersetzt, die durchaus auch Territorien in der Türkei selber beansprucht, die territoriale Integrität der Türkei zerstören will. Ne? Und das ist jetzt auch eine viel demokratischere Politiker als Erdogan. Sagen wir, wenn Davutoğlu oder Gül, oder obwohl die nicht wirklich Demokraten sind, aber auch eine linke türkische Regierung hätte höchstwahrscheinlich eventuell die syrischen Kurden bekämpft.
Dazu muss man auch noch sagen, die Kurden drängen ja ISIS tatsächlich zurück. Sie befreien Gebiete, nutzen diese Möglichkeit aber auch, um diese Gebiete von arabischstämmigen Menschen zu befreien, also die zu vertreiben.
Oder mindestens
also
unter sich zu stellen.
Da gibt's von Human Rights Watch und Co. Eine recht gute Dokumentation. Also da passiert tatsächlich etwas, bei dem man dann im Lauf der Zeit auch von außen betrachtet, sagen musste, naja, wenn die Kurden so weitermachen, wird Erdogan sie als Bedrohung einstufen müssen aus seiner, also aus seiner Warte heraus einfach.
Deswegen kann er eben zwei Sachen nicht machen in Syrien. Und das, dann kommen wir zurück zu Erdogan. Mhm. Aber deswegen kann er in Syrien zwei Sachen nicht machen. Er kann eigentlich nicht, obwohl das problematisch ist auf mehreren Ebenen, weil das von Dschihadisten und extremen Islamisten, Arar ist nicht dschihadistisch, oh, ein bisschen geprägt, aber nicht so radikal dschihadistisch wie HTS, aber immer noch, das sind die zwei dominanten Gruppen in Idlib. Er kann Idlib eigentlich nicht völlig loslassen, weil das durchaus auch eine Expansionsmöglichkeit ist für die Kurden und durchaus auch eine massive Flüchtlingswelle in der Türkei schiebt. Das heißt, er muss immer noch Idlib irgendwie aufrechterhalten, diese riesige Provinz, die unter Rebellenkontrolle ist, feste Rebellenkontrolle ist. Und deswegen ist er auch im letzten August ist er dann auch in ein ziemlich großes Gebiet in Nord-Aleppo einmarschiert, so ein Dreieck zwischen den Städten Azaz, Al-Bab und Jarabulus. Das ist faktisch, wo jetzt türkische Truppen stehen. Ne? Syrische Rebellen, Rebellenverbände, die zu einem großen Anteil aus türkischstämmige Syrer bestehen. Ne? Und das ist ein Problem jetzt, wenn wir zurück zur Türkei kommen, das ist eben ein Problem, dass eben Erdogan sich in eine unmögliche, in eine verzwickte Lage befindet. Ne? Er hat sich massivst in eine außenpolitische Sackgasse einmarschiert, indem er sich wirklich nicht aus Syrien rausziehen kann. Ich finde es fraglich, ob überhaupt irgendeine türkische Regierung je sich ganz aus Syrien rausziehen kann. Er hat aber auch, um seine Macht festzuhalten, sich wieder in einen Krieg gegen den Kurden ab Sommer 2015 versteigt, innerhalb der Türkei. Das heißt, diese Kampfhandlungen sind innerhalb der Türkei hochgegangen. Das heißt, es ist jetzt ein Problem für die EU. Wir wollen eine Demokratisierung in der Türkei. Und alle sagen, die AKP muss weg oder die AKP muss reformieren oder Erdogan muss aufgehalten werden. Das Problem ist, Erdogan hat so eine Reihe von außenpolitischen Problemen für sich selbst und die Türkei geschaffen, drumherum, die einen zu Kriegshandlungen führen. Dazu auch den türkischen Staatswesen so weit ausgehöhlt, das Militär so weit in unterschiedlichen rivalisierenden Fraktionen aufgeteilt, sodass sie nicht mehr eine Bedrohung für ihn ist, ist schon eine schwere Frage zu stellen. Was hält die Türkei eigentlich noch zusammen, wenn er fällt? Er hat jetzt gerade diese Strategie des klassischen Autokraten durchgeführt, indem er auf der einen Seite seine Position so gestärkt hat, dass er auch damit auch jede Bedrohung innerhalb des Staates ausgeschaltet hat, auch jede sich in lauter außenpolitischen Abenteuern eingebaut hat, um seine Stellung innerhalb des Landes zu stärken, aber dadurch eine Situation erschaffen hat, wo es viel schwieriger ist, ihn zu ersetzen. Ne? Weil das ist jetzt die große Angst. Wenn er jetzt fällt, was hält noch den türkischen Staat zusammen?
Ja gut, da weiß ich immer nicht, ob das wirklich eine Strategie ist oder ob das einfach nur eine Folge des grundsätzlichen autokratischen Handelns ist.
Ja,
also er konsolidiert halt seine Macht immer weiter, seit Jahren. Und die Folge dessen ist natürlich, dass unter ihm immer weniger Macht vorhanden ist, die dieses Vakuum füllen könnte, das entstehen würde, wenn er fallen täte. Mhm. Ja, von daher, ja, also auch die Türkei, das ist ja scheinbar eine seiner Strategien, selbst, also nicht nur die Armee, sondern auch die türkische Gesellschaft, hat er ja in Segmente aufgeteilt, die sich einander auch nicht so ganz grün sind.
Aber das sind so, wir müssen jetzt auch an drei Wendepunkte schauen, wo das sich nicht gewendet hat und warum das nicht passiert ist. Also erstens sind natürlich die Proteste um Gezi herum. Es gab viele, alle dachten, es gibt da Parallele zu Tahrir. Und und dann später wurden dann danach, weil die ukrainische Situation sich parallel entwickelt hat, auch zur ukrainischen Situation gezogen. Das Problem mit Gezi ist, es sah gut aus. Es sah gut für den Westen gut aus. Das sind unsere Leute, die protestieren gehen. Das sind unsere Leute, die gegen diese Unterdrückung kämpfen. Was ein bisschen nicht so bemerkt wurde, ist, wie gespalten die Gezi-Bewegung selber war. Und Deli Yücel hat, der jetzt natürlich verhaftet worden ist und ins Gefängnis, der deutsch-türkische Journalist für die Welt, der verhaftet und im türkischen Gefängnis gestellt worden ist und hoffentlich befreit wird. Er hat zwar ein tolles Buch geschrieben über Gezi, aber ich glaube, das hat er ein bisschen unterschätzt oder nicht so betont, dass die Gezi-Bewegung, diese Protestbewegung, die versucht hat, einen Park in Istanbul zu schützen vor Baumaßnahmen. Und man darf nicht vergessen, das Baugeschäft ist eine der Grundlagen der AKP-Macht. Ne? Ein Großteil dieses konservativen islamischen Milieus hat sich wirklich in diese machtvolle finanzielle Stärkung durch einen Bauboom aufbauen können. Und das, da gibt es mehrere Gründe dafür, da können wir vielleicht zu irgendeinem anderen Podcast drüber sprechen. Diesen Versuch, diese Slums oder diese schlecht gebauten Gegenden, die sich in der massive Urbanisierung aufgebaut worden sind, neue Infrastruktur zu bauen, neue Straßen, neue Brücken, ordentliche Zustände aufzubauen, das war ein riesen Bauboom, die diese konservativen Milieus aufgebaut hat. Das heißt, das war so ein Grundsatzkampf. Das war ein Kampf für Menschen, die Grünflächen, ökologische Grünflächen schützen wollten, gegenüber ein Regime oder eine Partei, dessen ganze Machtbasis auf Bauwirtschaft zum größten Teil aufbaute. Und das war existenziell eigentlich. Das hat die, glaube ich, Europa nicht ganz kapiert. Warum kämpft die AKP so hart, um diese Bauprojekte durchzudrücken? Nicht nur Gese bei anderen. Und nicht gemerkt hat, wie die ganze Machtkorruption und die ganze Machtklientelwirtschaft der AKP auf die Bauwirtschaft aufbaut. Das andere Problem, und das heißt, wir haben nicht verstanden mit Gezi, wie existenziell das war, was für eine ungrundsätzliche Bedrohung war. Mit Gezi drehte sich Erdogan um und meinte, ach, die Zivilgesellschaft ist für mich eine fundamentale Bedrohung. Das heißt, die Europäer haben unterschätzt, wie weit er gehen würde, um die Zivilgesellschaft zu erdrücken danach. Der andere Fehler mit Gezi war, wir haben nicht gemerkt, wie gespalten diese Gezi-Bewegung war. Es gab die ganz unterschiedlichsten Gruppen, radikale Linke, Liberale, Kurden. Die Kurden sind unter sich gespalten. Auch Nationalisten, militaristische Nationalisten, die Kemalisten, die Erdogan als ganz andere Gruppen hassten, sind auf diesen Platz zusammengekommen, haben nie, und das ist ja der große Unterschied zu Maidan, die haben nie auf diesem Platz Allianzen aufgebaut, die fest genug waren, um den Regime zu stürzen und danach regieren zu können. In Maidan war das ganz anderes in der Ukraine. Da sind Allianzen geschaffen worden, die stark genug waren, extremen Druck zu überleben, das dann von Russland und Janukowitsch in Russland kam. Und das haben wir nicht gemerkt. Das war Fehler Nummer eins, dass wir die Gespaltenheit der Opposition nicht gesehen haben. Und dieser Fehler wurde wiederholt in 2015. Juni 2015 gab es eine Wahl, die AKP eigentlich verloren hat. Ne, wenn du dich zurückerinnerst, ne, da gab es diese Wahl, Juni 2015, Parlamentswahlen, wo die AKP nicht die absolute Mehrheit erreicht hat und plötzlich sich um Koalitionspartner suchen müsste. Und wieder mal gab es ein Aufatmen in Europa, ach, die Opposition, die türkische Opposition ist baut sich wieder auf, da gibt es eine Gegenmacht zur AKP, das kann durchaus eine pluralistische Normen wiederherstellen und zu einer demokratisierenden Bahn wiederführen. Wieder mal haben die Europäer nicht gemerkt, wie gespalten die türkische Opposition ist. Da gab es die CHP, diese so republikanisch, quasi sozialdemokratisch zentristische Partei, aber die durchaus eher militärische Wurzeln in der Ursprung der Republik 1920er Jahre hat. Die CHP arbeitet überhaupt nicht gut zusammen mit der radikal-nationalistischen MHP, aus dem sich zum Beispiel die Graue Wölfe paramilitärische Verbände ihren Rekruten kriegen. Und da gab es die dritte Partei, die HDP, was die Partei der extremen Linken und der Kurden war, die natürlich mit CHP und MHP nicht arbeiten konnten. Da musste der Erdogan nur abwarten, Krieg gegenüber die PKK, kurdischen Nationalisten in der Türkei wieder anzetteln, um den Keil zwischen Nationalisten und Kurden aufzubauen. Dann noch eine Wahl im November durchführen und dann war es das. Und wieder mal, der letzte Fall war dieser Putsch. Juli 2016, wo wieder mal, das war die Gülen-Bewegung, das war so eine autonome soziale, islamistische soziale Bewegung, die Alliierten von Erdogan waren. Er hat sie dann auch bekriegt, weil er Angst hatte, dass diese Gülen-Bewegung seine Macht wegdrücken könnte aus unterschiedlichen Teilen des Staatsapparates. Und wieder mal war es ein Zeichen der Gespaltenheit der Opposition in der Türkei. Ne? Dieser Militärputsch ist gescheitert, weil das Militär zugespalten war in unterschiedlichen Fraktionen und unterschiedlichen Milieus, um als Einheit gegenüber Erdogan zu handeln. Und das ist etwas, das in Europa immer wieder nicht erkannt wird. Es ist nicht nur Erdogan oder seine Klientelwirtschaft durch die Bauwirtschaft oder die Stärke dieser islamistisch-konservativen Milieus, es ist auch die Gespaltenheit der Opposition, die ihm immer in der Macht aufbaut. Und das kommt zurück zu deinem Vakuum. Was, wenn die Opposition nicht als Einheit arbeiten kann, was kann ihm überhaupt ersetzen, wenn er fällt?
Jetzt muss ich aber noch eine Frage dazwischen schieben. Hältst du diesen Putsch für echt?
Oh Mann. Und es ist wieder mal, da würde ich, das ist interessant, die deutschen Kollegen.
Ja, also ich weiß, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, ja. Ich bin jetzt auch erst 37. Ja. Aber ich habe jetzt schon einige Putschversuche in meinem Leben, zumindest übers Fernsehen, miterlebt. Aber ich habe noch nie so einen dilettantischen gesehen. Also das war wirklich der bescheuertste Putsch, den ich bisher gesehen habe.
Na, und es gibt jetzt auch Gerüchte, die ich durch den türkischen sozialen Medien kursieren, wo plötzlich Bilder auftauchen und über Freundschaft, zum Beispiel Abdullah Gül, das ist der ehemalige Staatspräsident von AKP, der von Erdogan kaltgestellt wurde, als Erdogan selber Präsident wurde. Und plötzlich, die wenigsten wussten, dass Abdullah Gül hatte enge Freundschaften zu Journalisten, die sich gegen Erdogan gewendet haben 2015. Und stellt sich raus, dass der türkische Generalstabschef einer der engsten Freunden von Gül war seit der Kindheit. Und die Rolle, obwohl er immer noch Generalstabschef ist, die Rolle von Akar, dieser Generalstabschef, in dieser Nacht des Putsches im Juli 2016 ist nie ganz geklärt worden, obwohl er in der Macht blieb. Gül und Davutoğlu sind auch nicht verhaftet worden. Und es gibt lauter Gerüchte jetzt auch über Flügelkämpfe innerhalb der AKP und was echt war und was nicht echt war. Weißt du was? Ich glaube am Ende, immer noch diese Konsensstory, dass man von auch Howard Eisenstadt und Hass Avrat und lauter Leute schon hört, die das erlebt haben und das sich da gut auskennen. Ich würde durchaus die Story erkennen, dass die AKP einen Putsch aufbereitet hat, um die letzten Gülenisten loszuwerden. Diese Bewegung, die sich durch die AKP stark wurde und dann für Erdogan selber zu stark wurde, die er wieder loswerden wollte. Und da gab es dieser Kampf über Korruptionsberichte und so weiter und so fort und Kämpfe innerhalb der Polizei seit 2013. Dass das sein letzter Möglichkeit hat, die Gülenisten wegzuputschen innerhalb des Militärs, innerhalb der Staatsbeamtenschaft. Und dass er auch diese Möglichkeit benutzen wollte, andere Feinde in der eigenen Partei wegzusäubern. Und dass dieser Putsch einfach so schnell und dilettantisch war, weil es nicht auf lange Hand geplant worden ist. Das ist der große Kontrast. Ich meine, der Putsch von 1980, wo das so traumatisch war, wo das Militär auf disziplinierte Art und Weise den Staat über Nacht übernommen hat und wirklich Zehntausenden von Menschen innerhalb von 72 Stunden verhaftet hat oder erschossen hat. Ne? Unter Kenan General und dann, wo dann der Generalstabschef Kenan Evren erst Washington und dann Bonn anrief und sagte, keine Sorge, ich habe jetzt alles unter Kontrolle. Das war so krass. Da sind auch große Fragen über, wie viel die Deutschen wussten, Westdeutschen wussten im Anlauf. Das war über Monaten geplant. Ne? Während dieser Putsch sah eher aus als etwas, das chaotisch von unterschiedlichen Fraktionen und Flügen und Gruppen, die sich selber nicht trauten, aber so in der letzten Minute versucht haben, eine Säuberungswelle zu verhindern. Die große Frage ist, wie viel wusste eben Erdogans Intimus und Geheimdienstchef Hakan Fidan, wie früh wüsste Hakan Fidan davon? Das ist die große Frage. Könnte durchaus sein, dass die mehrere Stunden oder Tage oder Wochen davor wussten, dass irgendetwas kommt und dann gut vorbereitet waren. Mhm. Das ist durchaus möglich. Aber ich glaube schon, dass genug von diesem Putsch echt war. Weil Erdogan hat da gewissen Sachen gemacht.
Man kann da natürlich sehr viel in den luftleeren Raum hineinspekulieren. Ja. Am Ende ist es so, Erdogan weiß sowas ja immer sehr gut zu nutzen. Das heißt, wenn er sich gut vorbereitet wähnt, in der Ahnung hat, es kommt etwas, würde ich ihm zumindest durchaus zutrauen, dass er es laufen lässt. Ja, und um es dann nutzen zu können. Das andere ist natürlich, dass wenn die Gegenseite, die geputscht hat, die Vermutung hat, okay, demnächst rollt hier eine Säuberungswelle über uns hinweg und dann sind wir dran. Dann kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass sie aus diesem Druck heraus tatsächlich einfach mal so ein Ding starten, in der Hoffnung, es schließt sich jemand an. Und dieses, es schließt sich jemand an, das war halt das, was komplett gefehlt hat. Also es war dann sehr schön.
Aber das ist auf dieser Hauptstrang der Opposition zu Erdogan und AKP. Das ist immer in unterschiedlichen ideologischen, sozialen und wirtschaftlichen Milieus so fragmentiert ist, so aufgespalten ist, dass es wirklich seit 2002 nie wirklich als Einheit gegenüber diese schrittweise Übernahme des türkischen Staates durch die AKP und ihre Milieus und dann jetzt mehr und mehr auf alles auf Erdogan zentriert, das System, verhindern konnte, weil sie nie wirklich als Einheit ihm bekämpfen konnte. Wieder mal dieser absolute Kontrast zu Ukraine zwischen 2010 und zum Höhepunkt des Maidans und den totalen Wiederumbau des ukrainischen Staates, obwohl gewisse Sachen natürlich die Korruption so nicht weg ist, aber es ist der militärische Umbau des ukrainischen Staates seit 2014. Seht ihr, das, was man durchaus hatte, ist, obwohl es unterschiedliche Milieus und Gruppen gibt, die sich auch nicht grün sind und streiten und sich schlagen im Parlament, es gab diesen Konsens, ne? Diesen Grundkonsens, so wollen wir diese Staat und Gesellschaft gestalten. Wir mögen unterschiedliche Nuancen haben. Wir wollen nicht von den Russen übernommen werden. Und es ist an der Zeit, nach Maidan, als die Russen reinkommen, eine türkische Armee, ukrainische Armee aufzubauen, die stärker ist als manche NATO-Armee. Das war ein Konsens. Das gab es in der Türkei eben nicht. Und damit war einheitliches Handeln gegen die AKP unmöglich. Die AKP könnte jedes Milieu nacheinander auseinanderpicken. Ne? Erst die Kemalisten, die harte Kemalisten, Säkularisten im Militär 2008 durch ihr Genekon, dann die Zivilgesellschaft, dann wirtschaftliche Feinde in der Bauwirtschaft und andere wirtschaftliche Elemente in der Presse zwischen 2010 und 2013, dann zwischen 2013 und 2014 die Zivilgesellschaft, die liberalere, linkere Zivilgesellschaft, 2015 bis früh 2016 die Kurden und dann 2013 bis 2016 die restlichen Feinde im Militär und die Gülenisten. Und es gab keine Einheit. Hat sie Stück für Stück auseinandergenommen, während die anderen oppositionellen Milieus mehr oder minder zugeschaut haben.
Und durch und obwohl jetzt mehr oder weniger es alle hinwegfegt, also ja auch gerade, scheint ja irgendwie trotzdem nicht möglich zu sein, diese Einheit herzustellen.
Ich weiß nicht, wo sie herkommen kann. Weil ich sehe nicht, wo diese Einheit kommen soll.
Naja, Erdogan als gemeinsamer Feind.
Ja, aber das Problem. Okay, weißt du, okay, seitdem Dermitas, das ist der es ist auch eine tragische Figur der Dermitas. Ich hoffe, dass er aus dem Gefängnis rauskommt. Das war der Führer dieser HDP, dieser kurdischen Partei, die versucht hat. Diese PKK, wieder mal, die PKK ist von Abdullah Öcalan gegründete, der 1999 von den Türken verhaftet, türkischen Geheimdienst verhaftete Führer, eine radikal autoritäre, säkuläre, aber auch stalinistisch geführte Bewegung. Ich meine, es gibt viele in der deutschen Linke, die PKK irgendwie als glorreiche Befreiungsbewegung sehen. Ja, ich mag die AKP und den türkischen Staat und das ist vieles zutiefst schlimm mit damit, aber das heißt nicht, dass man die PKK gutheißen muss. Ne? Aber diese PKK, diese Kampfbewegung in kurdischen Westen, Demirtas und sein Milieu haben versucht, das irgendwie einen Weg zu finden, wie die IRA in Nordirland, durch als politische Bewegung, durch wie Sinn Féin und die IRA, die PKK und diesen Kampfmilieus irgendwie in einen Kompromiss zu integrieren mit dem türkischen Staat. Und das ist, ich denke, Davutoglu hatte durchaus Interesse an dieser Möglichkeit, aber Davutoglu wurde eben für Erdogan auch zu groß eine Bedrohung. Davutoglu war Außenminister und dann kurz Ministerpräsident, bevor er von Erdogan wieder kaltgestellt wurde. Und Erdogan hat damit gesehen, um diesen letzten Griff zur absoluten Macht, zu dieser Präsidialdemokratie oder präsidialautokratischen System zu kommen, auf die Kurden konnte er nicht mehr zählen, weil die langsam Angst kriegten von seiner Übermacht. Da muss sich wieder auf die Stimmen der Nationalisten bauen. Und der einzige Weg, in dem er die Nationalisten wieder auf seine Seite bringen konnte, ist, indem Erdogan jede Möglichkeit eines Friedenskompromisses, das durchaus möglich war zwischen 2008 und 2015, jede Möglichkeit eines Friedensprozesses mit den Kurden zu sabotieren oder mit den politisierten Kurden zu sabotieren. Und das heißt, das Problem ist, gut, okay, das ist jetzt passiert. Jetzt sind diese linke kurdische Option ist weg. Jetzt wird eine Frau Meral Akşener wird jetzt hochgehalten als andere Alternative, weil die hat sich sehr stark gegen Erdogan gekämpft im Referendum und die Akşener hat dann die ist jetzt das neue Politstar und die wird als mögliche neue Oppositionsführerin gehandelt, die Erdogan wirklich jetzt zeigen kann. Das Problem ist, Akşener kommt aus dieser radikal nationalistischen MHP-Milieu. Graue Wölfe, das ist so ein Begriff in Deutschland. So radikal paramilitärisch, radikal rassistisch-nationalistisch, radikal antikurdisch. Und das heißt, es wird jetzt jemand gehypt in Europa und Amerika, wo ich mich fragen muss, würde die Akşener und ihr Milieu überhaupt besser sein als Erdogan? Ne, einfach weil sie säkulär ist, aber das sind auch Rassisten, ich pauschal gesagt, die MHP und diese Bewegung, obwohl sie sich jetzt getrennt hat, weil sie sich mit dem Führer Bahçeli verworfen hat. Das heißt, ja gut, da gibt es jetzt diese neue Oppositionsmöglichkeit, die Leute mobilisieren kann, aber das ist womöglich nicht besser als Erdogan. Das heißt, von der europäischen, von der türkischen Diaspora, kurdischen Diaspora-Sicht in Europa, von der amerikanischen Sicht, von der westlichen, auch zum Teil auch von der russischen Sicht, ist jetzt ein Problem. Erdogan ist ein Störfaktor, ist geopolitisch gefährlich, er treibt Türkei womöglich wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich, militärisch im Ruin. Ne? Auf der anderen Seite, wer soll ihn denn ersetzen? Soll es diesen radikalen Nationalismus sein, die durchaus auch eine Politik führen könnte, die nicht unähnlich wäre? Kann Demirtas das tun, nachdem seine Partei auseinandergenommen wurde? Ich meine, überhaupt von der CHP, diese traditionelle Partei, die nie über die 25% kommt, weil sie sich sehr gut wie die SPD in Deutschland in ein gewisses Milieu eingenistet hat, aber nicht weiterkommt. Ich sehe da wirklich schwer, was für Optionen die EU und Deutschland überhaupt haben, um die Türkei wieder in eine stabile Lage zu setzen.
Ja gut, das muss ja auch die Türkei vielleicht selber tun, und nicht die EU. Ja. Also wir wollen ja auch nicht immer hier an Umsturz denken.
Nein, aber es ist natürlich, natürlich eine Frage, wen man da unterstützen kann.
Ja, die Frage ist vor allen Dingen deswegen interessant, weil in Deutschland ja auch immer, also nach dem Referendum so ein Diskurs getobt hat, so nach dem Motto, naja, also der Erdogan, der hat jetzt ja ganz knapp gewonnen, eigentlich ja so ein bisschen, indem er nachgeholfen hat. Und ja, also das ist ja schon ein Zeichen von Schwäche. Und da ist doch dann die Frage, wenn dann am 3. November 2019 das Ganze in Kraft tritt, also also er quasi Oberhaupt sein könnte, damit ist ja auch dann noch eine Wahl verbunden. Yeah. Also das Präsidialsystem tritt in Kraft zusammen mit einer Wahl des Präsidenten, also eines neuen oder eines alten, und Parlaments, das wird dann zusammengewählt. Und da muss Erdogan ja jetzt auch erst nochmal durch. Das heißt, also er muss da, weiß nicht, ich glaube, die einfache Mehrheit reicht, ne?
Aber dafür dienen ja auch zum Teil diese Säuberungsfällen, weil es gibt drei Bedrohungsfaktoren für Erdogan. Dermitas, der eine Allianz zwischen moderate Kemalisten, auch konservativere AKP-Leute, die einst AKP gewählt haben oder auch da hohe Politiker waren, aber sich mit Erdogan verworfen haben. Diese eher liberalen Milieus natürlich, die es auch nicht nur im Westen, Izmir gibt oder Edirne, aber aus Istanbul, aber durchaus auch im Osten zu finden sind, in Diyarbakir oder wann. Aber der ist jetzt im Gefängnis, ne? Dann Meral Akşener, aber die Frage ist, die könnte durchaus eine radikal nationalistische Allianz, die eher nationalistisch eingestellten Islamisten mit Radikalnationalisten, das Militär, die über verbliebenen Kemalisten im Militär und Polizei, Geheimdienste, durchaus eine Allianz aufbauen könnte. Wäre das besser als Erdogan mit dieser Machtfülle? Auch eine Frage. Oder die dritte Option könnte sein, jemand aus der eigenen Partei. Ne? Eine AKP-Typ, der jahrelang Erdogan gedient hat, aber dann vielleicht, und so ist übrigens, das ist eine ganz andere Geschichte, aber in Sri Lanka, so ist ein autoritärer Führer in Sri Lanka gestürzt, indem die eigene Partei ein alter Loyalist von ihm plötzlich gestellt hat und plötzlich eine Wahl gewonnen hat gegen den alten, älteren Autokraten. So diese Sri Lanka-Option, dass die eigene Partei die Schnauze voll hat und dann Erdogan los wird, indem sie eine mögliche Ersatzvariante gegen ihn stellen. Aber deswegen gibt es auch diese Säuberungsfällen. Und diese Flügelkämpfe in der AKP. Ne? Erdogan muss den Staat in permanente Unruhe halten durch Säuberungswellen, Massenverhaftungen, um das Aufkommen irgendeiner kohärenten Oppositionslösung unmöglich zu machen. Das heißt, das sind jetzt 3 Jahre, er muss faktisch Türkei permanent in Bewegung halten, 3 Jahre lang, um sicherzustellen, dass keine Oppositionsfigur überhaupt eine Chance hat, eine stabile Allianz gegen ihn aufzubauen. Sei es eine radikal-nationalistische Allianz um Akşener, sei es eine linksliberale Allianz, die auch Kurden mit einbringt unter Dermitas, sei es vielleicht jemand in der eigenen Partei. Ja, ich weiß nicht, Comeback von Davutoğlu, glaube ich, weniger, Gül wahrscheinlich auch nicht. Da gibt es bestimmt jemand, der es machen könnte in der AKP. Aber wenn er sich dann zu schnell outet, ist er dann wieder im Gefängnis. So eine interne Figur innerhalb der AKP.
Also die deutschen Träume sind da jetzt nicht unbedingt das, was möglich ist.
Okay, was ist, aber das ist die möglichste Lage, wenn die Akşener nicht jetzt im Gefängnis landet? Ich meine, die CHP würde ich total nicht, ich meine, die CHP wird immer so ein 25% nehmen, aber sie bringt es irgendwie nicht zustande, eine Führung oder Führer deren Führer ist jetzt, der Führer der CHP hat jetzt, 10 Wahlen nacheinander verloren oder so. Ich meine, das ist so eine Maschine, die in ihren liberalen Milieus sich schön einnistet, immer 25% oder sowas gewinnt in den nationalen Wahlen, in gewissen Regionen, wie Izmir dominant ist, aber sonst irgendwie es nicht schafft, eine Alternative zu Erdogan aufzubauen. Die würde ich sowieso abschreiben. Die würden mit ins Boot reinkommen, wenn eine Figur aus einer anderen Bewegung kommt, wie Akşener auch von der einen Seite, rechten Seite oder Dermitas von der linken oder jemand innerhalb der AKP, die würden sehr schnell mit ihm Boot reinkommen, weil selber jemand, glaube ich, werden sie nicht stellen können. Das heißt, Erdogan, solange er den türkischen Staat, die türkische Gesellschaft in permanente Unruhe hält, wird es unmöglich sein, irgendein Oppositionspol gegen ihn aufzubauen. Ne? Und das ist die türkischen Hoffnungen, dass das plötzlich aus der Welt kommt. Ich meine, zurzeit sieht es eher so aus, dass die Figur, die das am ehesten schafft, ist diese Frau, diese Politikerin, dessen Politik die Deutschen auch nicht gefallen wird. Ne? Und ich glaube, ich meine, viele Türkei-Spezialisten glauben, auch dann, wenn es zu einem Umbruch kommt, dann können die Türken ihre Truppen wieder aus Syrien rausrollen und. Glaube ich nicht. Ich glaube, die Türken sind da jetzt in diesen Ecke in so Nordsyrien jetzt festgebissen, egal wer die Türkei führt, weil sie eben Angst haben von dieser kurdischen Stadt, die sich aufbaut. Und Idlib können sie auch nicht fallen lassen, sonst haben sie noch eine Welle von Flüchtlingen. Das heißt, zwar eine plötzliche Besserung der Lage, gerade von der deutschen Sicht ist das höchst komplex, wegen dieser riesen kurdischen, türkischen und syrischen Diasporen in Deutschland. So eine schnelle Lösung sehe ich jetzt irgendwie nicht kommen.
Ja, dann kommen wir doch mal zu den Diasporen. Wie du eben schon gesagt hast, haben wir in Deutschland mehr nur eine türkische Diaspora, sondern mittlerweile auch eine syrische Diaspora.
Ja.
Fangen wir mal bei den Syrern an. Wie Erdogan-freundlich sind die denn?
Ich glaube, das ist jetzt eher, hängt von einer es ist eine Integrationsfrage im deutschen Kontext. Ich bin übrigens bei, und da werden meine Kollegen mir bestimmt diese Worte im Gesicht schmeißen in 10 Jahren, wenn meine Vorhersagen jetzt nicht zutreffen. Aber ich bin bei den Syrern eigentlich Optimist. Wenn man es historisch sieht, wie Diasporen sich integrieren in Gesellschaften, ist dieser erste Integrationsschritt oft ein Produkt über den Prozess, wie Menschen in eine Gesellschaft kamen. Und egal, die Syrer in Deutschland, natürlich haben sie mit Verwaltungschaos und Gesellschaftsrassismus und Gewalt zu tun. Aber im Vergleich zu den Zuständen in Syrien oder den Camps in der Türkei oder den Slums der türkischen Städten sind die Zustände in Deutschland erheblich besser. Dazu kommt diese Willkommenskultur, die sehr schnell abgeflaut hat, glaube ich, bei den Syrern, mit denen man in Deutschland spricht, immer noch einen Eindruck hinterlassen. Ne? Das heißt, wenn die deutsche Gesellschaft und Regierung es richtig hinkriegt, diese Menschen mit einem Mindestmaß an Humanität zu behandeln, werden sie sich relativ schnell nach der deutschen Gesellschaft und nicht nach der syrischen oder türkischen Gesellschaft orientieren. Das heißt, viele Syrer in Deutschland sind zwar natürlich sehr Erdogan- und Türkei-freundlich, aber es gibt auch Gründe, warum sie aus der Türkei nicht in der Türkei geblieben sind. Da haben sie auch unmögliche Zustände erlebt. Das andere, was wichtig festzuhalten ist bei den Syrern, ist, dass sie zwar nicht diese Studenten oder Akademiker sind, die ein bisschen übertrieben in der Willkommenskulturphase verkauft wurden, also so ist die Gruppe, aber die haben einen relativ okayen Bildungsgrad, junge Familien. Das sind Menschen, wieder mal, wenn es Deutschland ein Mindestmaß an Humanität zeigt, es durchaus hinkriegen kann, dass wir hier eine Diaspora haben, dass sich zum größten Teil eher auf das Leben der Integration in Deutschland fokussiert, als was in Syrien oder dann in diesem Mittelland in der Türkei passiert. Das heißt, bei den Syrern bin ich relativ optimistisch. Zum Teil auch, weil die meisten syrischen Rebellen oder Regime oder auch die syrischen Kurdenbewegungen eher auf die Lage in Syrien konzentriert sind und noch nicht die Diaspora als Finanzquelle oder Rekrutierungsmöglichkeit oder Einflussmöglichkeit erkannt haben. Und solange das läuft und je länger das läuft, ist das besser für Deutschland. Das heißt, bei den Syrern, glaube ich, Erdogan wird die Syrer als Hebel, glaube ich, nicht benutzen können. Das sind die Syrer selbst zu sozial und gesellschaftlich aufgeteilt. Die haben eine relativ positive Erfahrung. Ich glaube, bei den Syrern könnte es durchaus Möglichkeit sein, dass es wie bei den Vietnamesen ist. Die Vietnamesen sind einer der größten Gruppen in Deutschland, Diasporen in Deutschland, sind aber sehr, deren politische Beziehungen zu Entwicklungen im Herkunftsland sind gering, weil die sich aus unterschiedlichen Gründen relativ schnell auf Deutschland gerichtet haben. Ne? Mhm. Das heißt, bei den Syrern da bin ich Optimist, vielleicht fälschlich. Aber das ist auch etwas, das man festhalten soll. Nicht jeder Diaspora wird denselben Weg gehen wie die türkische oder kurdische Diaspora. Bei jeder Diaspora ist eine andere Dynamik. Und bei den türkischen und kurdischen Diasporen, wir sehen immer den Filter von Diaspora in Deutschland aus der türkischen und kurdischen Sicht, der Diaspora-Sicht, weil das die dominanten Diasporen sind. Ne, weil sie so groß sind. Aber nicht jede Diaspora muss diesen Weg der Politisierung und Verflechtung mit der Politik des Herkunftslandes gehen.
Was die türkische Diaspora hingegen betrifft, da haben wir ja jetzt in Deutschland gelernt, dass sie zu einem großen Anteil sehr autokratische Ansichten zu haben scheint. Oder warum haben die alle den Erdogan gewählt?
Ah, das ist für mich einer der frustrierendsten Aspekte des Diskurses in Deutschland. Und da muss man schon, das ist erstmal in meinem Leben, dass ich den Ruprecht Polenz irgendwie ein Kompliment gebe. Aber da muss ich mir.
Also, stopp mal, Alex. Folgt bitte auf Facebook alle Ruprecht Polenz und ihr werdet erstaunt sein, dass er viel von dem, was er schreibt, dem werdet ihr zustimmen können. Und dann werdet ihr euch denken, Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch gar nicht sein.
Der Werdegang von Heiner Geißler. Das sind Menschen, die man gehasst hat als Jugendlicher und plötzlich sind sie eigentlich, sagen Sachen, die.
Ja, sie sind normal. Vernünftig sind. Die sind normal.
aber ich meine,
Herr Polenz, aber
das ist ein Punkt, das kam von mir und mehreren Kollegen Faruksen und andere, die das als erstes wirklich gesagt haben. Bazar und viel. Und zum Glück haben mehrere Politiker das irgendwie aufgehalten, weil wir das dauernd angeschrien haben. Das guck mal, die türkische Diaspora in Deutschland sind 3 Millionen Menschen. Das ist sehr, sehr locker. Es kann 2,4, je nach, es gibt unterschiedliche Wege, das zu definieren. Es kann 2,4 Millionen bis 3 Millionen Menschen sein, wenn es Unterschied zwischen Eltern und Opa und okay. Im Extremfall sind das 3 Millionen Menschen. Mhm. Von diesen 3 Millionen Menschen in der BRD sind nur 1,4 Millionen Deutsch-Türken wahlberechtigt, in türkischen Wahlen zu wählen zu gehen. Von diesen 1,4 Millionen, das heißt 50% der gesamten deutsch-türkischen Bevölkerung, von diesen 1,4 Millionen sind nur 670.000 wählen gegangen. Okay? Mhm. Das heißt, von diesen 670.000, die wählen gegangen sind in diesem Referendum, sowie auch in parlamentarischen Wahlen von 2015, haben 63% AKP gewählt. Das waren so Pi bei Daumen 380.000 bis 400.000 Leute. Mhm. Das heißt, in der 412.000 Leute, glaube ich, in der letzten. Das heißt, in der deutschen Debatte wird immer, gerade von Bild, immer diese Zahl von 63% aller Deutsch-Türken haben AKP gewählt, die einfach ein radikaler Missbrauch der Statistik ist. 63% der Wahlberechtigten, 63% der 50% der wahlberechtigten Deutsch-Türken, die nur 50% der gesamten deutsch-türkischen Community haben AKP gewählt. Das will ich nicht kleinreden. Das sind 400.000 Leute mit Familie, das ist schon extremst problematisch. Aber das ist nicht die Mehrheit oder die absolute Mehrheit der deutsch-türkischen Community. Die deutsch-türkische Community hat eine riesen Linke. Die Linke in der deutsch-türkischen Community ist viel mächtiger und viel stärker als die türkische Linke in der Türkei. Und da gibt es historische Gründe für die, wieder mal zurück zum Putsch von 1980 zurückgehen.
Okay, also Julian Reichelt kann nicht rechnen.
Ja. Ach, es ist schon erstaunlich, was da geschrieben worden ist. Auch von Journalisten, die man vielleicht in der Frankfurter Allgemeine oder so, obwohl natürlich da gibt es ja auch Agendas, keine andere Zeitung hat die AfD so gehypt wie die Frankfurter Allgemeine. Es ist eben sozusagen eine Situation entstanden, wo eine völlige Fehlsicht der türkischen Community gesehen worden ist. Ich würde erstmal sagen, dass nur 50% überhaupt wählen gegangen sind, ein Zeichen der Integration ist. Ne? Ein großer Teil der deutsch-türkischen Community ist eben aus Protest nicht hingegangen. Das sind auch viele kurdische Deutschen, die diese Möglichkeit hatten, sind aus Protest nicht hingegangen. Oder das Ganze war ihnen einfach scheißegal. Ne, weil überraschenderweise sind viele Menschen ausländischer Herkunft in Deutschland nicht an deren Herkunftsland interessieren. Das wird viele Deutschen überraschen, die Möglichkeit, dass man als Mensch ausländischer Herkunft nicht sich für sein Herkunftsland interessieren muss. Viele tun das einfach nicht. Viele Menschen sind Stuttgarter zuerst oder Hannoveraner zuerst, dann Deutsche, dann Türken. Ne? Und das für viele Menschen, das sah man in gewiss, gerade dritte Generationsmilieus, war diese Wahl einfach egal. Es war peripher zu deren Leben und zu deren Lebensweg. Dazu gibt es auch der Faktum, dass 294.000 Menschen dagegen gewählt haben. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Da gab es schon erhebliche Anzahl von Nein-Wählern. Und auch innerhalb dieser Gruppe von Ja-Wählern für diesen autokratischen Präsidialsystem-Referendum gibt es auch sehr unterschiedliche Gründe. Es gibt Menschen, die man durchaus nicht als integriert benennen kann, die durchaus auf die Türkei fixiert sind, die durchaus Mitglieder von der UETD, das ist so eine Art Filiale der AKP in Deutschland, und Miligörus und so weiter da beteiligt waren und dann einfach Erdogan unterstützt haben. Es gab aber auch viele Menschen, die das aus Familiengründen gemacht haben. Diaspora-Wahlverhalten unterscheidet sich stark auch vom Wahlverhalten im Heimatland. Viele Menschen in der Diaspora interessieren sich nicht für türkische Politik, aber sehen Erdogan als Repräsentant der türkischen Nation und wählen Erdogan als Patriotismus. Genauso wie man mit vielen Deutschen in den USA oder Deutschen in Großbritannien sind sehr, sehr Merkel-freundlich. Ne? Weil das ist unser Staat. Und das sieht man in der ukrainischen Diaspora. Viele Menschen finden Poroschenko toll oder Kravchuk fanden in den 90er Jahren Kravchuk toll, weil er unsere Ukraine repräsentiert hat, während viele Menschen in der Ukraine selber eher skeptisch waren oder sind. gegenüber deren eigenen Führung. Das ist so eine Art Diaspora. Das sieht man zum Beispiel auch mit Israel und der jüdischen Gemeinde in den USA. Das ist so ein klassischer Muster. Das ist auch eben auch oft eine Tendenz innerhalb der deutsch-türkischen, gerade in der deutsch-türkischen Community, ist die Tendenz zu sagen, ich bin Demokrat in Deutschland, aber Autokrat in der Türkei.
Okay, also wir kennen aus dem Diaspora-Verhalten zum Beispiel so Sachen wie, die Leute fahren im Urlaub mal in ihr Heimatland und finden das dann auf einmal ganz toll. Ja.
Ja.
Ohne sich näher damit zu beschäftigen. Beispielsweise ja. Syrien. Ja, auch da kennen wir diese Geschichten. Ja. Und ignorieren dann einfach diese, ja, auch aus dem Urlaubsgefühl heraus und ohne Konfrontation mit der Realität, ignorieren dann einfach so diese Probleme, die so ein Land hat. Also das wäre jetzt mal so ein Ding, das mir aufgefallen ist und dazu einfallen würde. Aber du hast gerade eben gesagt, aus familiären Gründen, das würde mich dann doch noch etwas näher interessieren. Was ist denn ein familiärer Grund, Erdogan zu wählen?
Ein familiärer Grund, Erdogan zu wählen, ist, man ist Teil einer Familie. Gewisse Teile der Familie sind eher politisiert oder eher richten sich auf die Türkei. Andere weniger interessiert. Und dann kommen diese Diskurse rein. Da kommen diese klassischen Diskurse, wo jemand sagt, guck mal, das ist unser Führer unserer Türkei. Das sind einfach, es ist, ich meine, wir sind doch Menschen, die Tag ein, Tag aus Politik atmen. Ne? Mhm. Das ist für uns und wir blicken nuanciert. Aber es ist, viele Menschen, ich meine, es ist ein Grundrecht, sich nicht für Politik interessieren zu müssen. Ne, das ist, und meistens ist das eigentlich nichts Schlimmes, finde ich. Menschen haben unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Lebenswege. Das aber in eine solche Drucksituation hat man oft und sah man oft gerade in diesen Schlangen Menschen, die saßen da und sagten, nö, keine Ahnung, Erdogan ist ein bisschen cool und Türkei und ist meine weißt du meine Herkunft und bla. Ja, egal, ich bin so ein Schlosser in so und so und wähle SPD. Aber ich wähle Erdogan, weil meine Mutter meinte, der ist cool. Das sind auch Unterhaltungen, die man hat. In diesen Schlangen an den Konsulaten, wo gewählt worden ist. Und da kommt man wieder zurück, diese Idee, dass viele, viele, gerade aus der ersten und zweiten Generation, kamen diesen Spruch, in Deutschland bin ich Demokrat, aber in der Türkei muss man für Autokraten sein. Und das so nach dem Muster, der Grund, warum wir nach Deutschland gekommen sind, ist, weil Deutschland ist eine Demokratie und ich werde bis zum bitteren Ende kämpfen, um die Demokratie in Deutschland zu verteidigen. Aber die Türkei ist anders. Das andere. Und das hört man eigentlich auch von vielen Menschen in der Opposition. In der Türkei, auch in der Türkei selber. Ach ja, die Türkei ist anders. Wir hatten immer eine militärische Führung. Atatürk war auch eine starke Hand. Die Türkei braucht eine starke Führung. Wir vergessen oft in Deutschland, dass die Erfahrung vieler Menschen in der deutsch-türkischen Community ist in den 1970ern verpflanzt. Das heißt, viele Menschen sind in den 60er und 70er Jahren nach Deutschland gezogen. Und das war schon eine Phase in den 70er Jahren, wo der türkische Staat schon nahe am Chaos war. Nicht handlungsfähig war. Und wo Kenan Evren, dieser Putsch, der zwar traumatisch war für die türkische Gesellschaft, von vielen gut gehießen wurde, weil eben Schießereien in den Straßen und Bomben in den Straßen waren. Und man hört immer diese Gespräche, gerade mit der ersten Generation, so da, naja, Deutschland ist wunderbar und demokratisch und super, dass ich meine Kinder hier halten kann, aber ich muss für den Erdogan wählen, weil sonst haben wir wieder Zustände wie in den 70er Jahren oder in den 90er Jahren, wo man natürlich diesen riesen PKK-Krieg das Land im Chaos stürzte. Und das ist zwar meiner Meinung nach und ich glaube auch wissenschaftlich gesehen irrational, aber es ist schwer dagegen zu argumentieren.
Ja gut, was das Volk denkt, ist meistens wissenschaftlich nicht unbedingt, es ist nicht eine gleiche Denkweise wie in der Wissenschaft. Ja, das sind ja mehr Gefühle.
Gebe ich zu, aber da muss die Wissenschaft, aber gerade auch da muss man auch in Deutschland nuanciert das sehen können, verstehen können. Man muss eben verstehen, warum Menschen Grün oder SPD wählen. Aber in dieser Situation sagen, ja, ich bin in Deutschland liberal und eingestellt, aber ich in Sivas oder in Trabzon habe ich erlebt, wie die Linke und die Rechte sich mit Maschinengewehren erschossen haben und Bomben hochgejagt worden sind, 78, 79. Und wir waren schon in Deutschland, so das klassische Gespräch, und wir waren erleichtert, als das Militär die Macht übernommen hat.
Lass mich mal kurz noch einen Gedanken dazu reinbringen. Wenn wir zum Beispiel über Russland in Deutschland reden oder auch China, dann sagt man in Deutschland ganz gerne so, ja, das sind ja Länder, die brauchen schon eine starke Hand. Also es geht gar nicht anders. Wie wollen die denn das sonst unter Kontrolle halten? Und die sind das ja auch gewöhnt dort, dass das so ist. Ja, so diese Denkweise. Ist das was Ähnliches?
Ich glaube, es ist was Ähnliches. Und das ist was oft im Vorbeigehen. Was oft in deutschen linken Milieus, also sozialdemokratischen grünen Milieus nicht erkannt wird, ist, man nennt so eine Sicht oft Orientalismus. Ne? Mhm. Und was auch falsch ist. Ich meine, was mich so wütend macht, oder viele Fachleute wütend macht, ist gerade im Gespräch Russland. Ne? Russland ist eine unheimlich komplexe Gesellschaft. Da sind unheimliche Möglichkeiten in dieser Gesellschaft, die durchaus demokratische Ansätze erschaffen könnten. Ich glaube eher, es war umgekehrt. Ich meine, vor 10 Jahren hätte man sagen können, dass die Türkei eher eine zivilgesellschaftliche Möglichkeit hatten zur Demokratisierung als Russland. Mhm. Jetzt denke ich langsam, dass es umgekehrt ist. Aber diesen Streit können wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt haben. Aber natürlich ist es diese Sicht auf die China ist oft, oder Vietnam ist oft extremst fragwürdig. Aber oft wird das in der Doppel das so gesehen, dass es Deutsche sind, die über diese Länder richten, auf eine neokoloniale oder orientalistische Weise. Aber oft ist dieser Orientalismus, diese Sicht, dass diese Länder nicht gleich zum Westen sind, dass Demokratie nur in westlichen Gesellschaften möglich sind, aber in diesen Ländern nicht. Oft ist diese Sicht oft selber in den Diasporen selber verwurzelt. Weil sie oft verstärkt durch diese Erfahrung von Deutschland funktioniert und dass die Straßen und bla bla und ich mache Mülltrennung und alles, meine Kinder melde ich an und ich gehe zurück zur Türkei und och ja, ich kann mich rennen in den 70er Jahren und jetzt gibt es wieder Chaos und keine Frage, Türkei ist eine andere Gesellschaft, es braucht einen starken Mann. Ich meine, diese orientalistische autoritäre Narrative, diese autoritäre Gedankengänge oder Ideologien sind in diesen Gesellschaften selber verwurzelt. Ne? Und das ist auch in der Diaspora selbst so. Ich meine, oft bestärken die Diaspora in dieser Sicht, gerade die russisch-deutsche und die russische Diaspora in Deutschland, ist oft eine, die durchaus sehr Putin-Fans sind, aus genau derselben Dynamik. Ne, so nach dem Muster, in Deutschland sind wir Demokraten, aber wir haben die 90er Jahre erlebt in Russland, deswegen sind wir nach Deutschland gekommen und ohne Frage, Russland braucht einen starken Mann. Bei den Ukrainern ist es was ganz anderes, weil die Ukrainer von Grund auf eine völlig andere Diaspora und ideologische Struktur haben, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, okay, ich habe das jetzt nur reingebracht, weil wir suchen ja so ein bisschen nach der Antwort, warum die türkische Diaspora so gewählt hat, wie sie gewählt hat, zu dem geringen Anteil, aber wir haben ja auch halt diese deutsche Debatte, die dieser Diaspora oder zumindest dem Teil der Diaspora, der so gewählt hat, halt vorwirft, ja, ihr seid doch überhaupt nicht demokratisch und was soll denn das und das macht mir Angst, dass ihr unter uns seid. Deswegen wollte ich diesen Aspekt gerade reinbringen, weil der vielleicht erklärt, dass er eben auch ein deutscher Aspekt ist.
Genau, absolut. Und das verstärkt sich gegeneinander. Mal guck mal diese Debatten, wo, ich weiß nicht, ob der Scholl Latour mal wieder im Fernsehen ist, aber Lüders und Scholl Latour und diese ganzen deutschen Fachleute, ne, die hochgebracht werden und da sitzen und sagen, diese Gesellschaft, weil, ich meine, überhaupt, dass dieser Begriff Sultan für Erdogan benutzt wird, auch vom Spiegel und von der FAZ und von der SZ, dass diese Begriffe von Sultanat und Osmanisch und die Türken. Das heißt, diese Diskurse verstärken einander gegenseitig. Die Diaspora-Diskurse, die auf eine gewisse autoritäre Sichten, Ideen in diesen Gesellschaften basieren, werden verstärkt und verstärkt eine deutsche orientalistische Debatte über diese Gesellschaften. Ich würde aber eins noch sagen, man darf nicht vergessen, dass ein sehr, sehr großen Teil der deutsch-türkischen Community gerade eben nicht islamisch eingestellt ist, gerade sehr stark links, sozialistisch, die haben ihre Wurzeln im TKP-AML und diese ganzen linken Bewegungen, die zwar in der Türkei zerstört worden sind in 1980, aber gerade weil sie in der Türkei zerstört worden sind, viele von deren Aktivisten und Führung ist nach Deutschland geflüchtet. Deswegen ist die türkische Linke eigentlich in Deutschland stärker als in der Türkei. Das sind auch diese paradoxe Entwicklungen. Und das nervt, das ist auch unheimlich ärgerlich, dass diese ganzen anderen Aspekte der deutsch-türkischen Community so oft vergessen wird in der deutschen Debatte.
Ja gut, wobei Zeitungsdebatten ja selten differenziert sind, ne? Das muss man dazu ja auch sagen.
Man muss aber dafür arbeiten, oder? Ich meine, das ist ja auch das
Ziel. Ja, natürlich, deswegen machen wir das hier ja auch, damit wir zumindest informierte Hörer haben. Wir wissen natürlich auch, dass Scholl Latour nicht mehr im Fernsehen rumspringt, weil er mittlerweile gestorben ist, aber der Herr Lüders ist ja noch sehr aktiv in letzter Zeit und da gab es ja auch eine kleine Debatte, wie glaubwürdig Herr Lüders ist. Ja, ich will mich dazu an der Stelle nicht weiter äußern, außer dass er hier sicherlich nicht Gast sein wird.
Ja.
Das soll dann auch reichen.
Ja.
Also das heißt, was machen wir denn jetzt damit? Also wir haben da wir haben jetzt hier in Deutschland diese türkische Diaspora, von der wir als Deutsche die Vermutung haben, beziehungsweise es ist ja so, dass es in Deutschland ohnehin großes Ressentiment gegenüber der türkischen Diaspora gibt. Ja, die will sich nicht integrieren, die besetzen diese ganzen Problemviertel in den Großstädten. Ja. Neukölln immer noch, immer wieder. Gott.
Obwohl Neukölln eben kein Problemviertel mehr ist.
Ja, ich weiß, aber ich wollte jetzt nur die Debatte antizipieren. Ja. So, und dann kommt natürlich diese Wahlgeschichte jetzt noch obendrauf. Das heißt, der Problemtürke hier in Deutschland wählt jetzt auch noch den Problemsultan in der Türkei. Mhm. Müssen wir jetzt demnächst fürchten, dass uns diese türkische Diaspora hier ja auch noch ein Ayatollah wählen will oder
aber ich glaube, diese Angst in der deutschen Gesellschaft kommt eher dafür, nicht weil die deutsch-türkische Gesellschaft Milieu am Rande ist, sondern weil sie sich integriert. Ich glaube, die Angst ist anders jetzt. War einst so, dass wenn man jetzt auf den Debatten der 1980er und frühen 90er zurückblickt, war es eine Angst von diese anderen Leute, die in unseren Milieus nicht da sind und diesen Problemvierteln nehmen und das Land nach unten ziehen durch Chaos und Kampf. Das hat sich aber in den letzten 30 Jahren schon geändert, 25 schon, Jahren schon geändert. Die Deutsch-Türken haben Macht. Die Deutsch-Türken, es gibt natürlich im Vergleich zur deutschen Mehrheitsgesellschaft, ist es immer noch so, dass es mehr Deutsch-Türken gibt in sogenannten Problemvierteln und Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Aber es gibt jetzt schon eine ziemlich große intellektuelle Intelligenzschicht. Es gibt schon eine ziemlich große Unternehmerschicht. Es gibt auch mehr Deutsch-Türken in der Politik, auch auf Bundesebene, Cem Özdemir, womöglich der nächste Außenminister. Es gibt viele, viele Deutsch-Türken im Staatsdienst, auch in der Bundeswehr, sieht man auch mehr und mehr, schon in der Polizei, ganz sichtlich. Das heißt, ich glaube, die Angst ist eine andere geworden. Die Angst ist nicht mehr vor den Leuten am Rande, die irgendwie unsere Gesellschaft unterziehen. Angst gerade von dieser, in der deutschen Bourgeoisie, der eher konservativen deutschen Mittelklasse, ist vor Konkurrenz. Das sind nicht mehr die außenstehenden Ayatollah-Wähler, das sind die Leute nebenan, die mich gegenüber mir und meine Kinder konkurrieren über dieselben Jobs und dieselben Stellen. Nicht nur als in der Arbeiterschaft, aber jetzt auch langsam tief in der Bourgeoisie. Nicht in der gesamten Bundesrepublik, aber schon mehr und mehr größere auch Provinzstädte. Das ist meine Heimatstadt Hannover, ist das schon sehr, sehr, sehr sichtlich. Dass gerade Jasiden, das ist eine ganz spezifische Gruppe, aber andere deutsch-türkische Communities zusammen mit den Iranern schon Geld haben und schon Kids haben, die plötzlich nicht mehr Lehre machen und nicht mehr Ingenieur oder Medizin studieren, schon auch Geschichte und Kunstgeschichte und Recht und so weiter, plötzlich schon eine Auftauchung und Machtanspruch und Machtwillen zeigen. Das heißt, die Angst von den Deutsch-Türken, auch diese Angst um diese Wahl, ist zum Teil auch ein Versuch, glaube ich, gewesen, die Deutsch-Türken wieder zurück in ihren Schachtel am Rand zu stellen. Ach, diese Deutsch-Türken, obwohl natürlich die Statistiken völlig missbraucht wurden, ach, die sind doch nicht wie wir, die müssen doch unter Kontrolle gestellt werden, die dürfen nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, die dürfen nicht die vollen Rechten als Deutsche ausüben können, die müssen wählen können. Daraus speiste diese Hoffnung, einen Konkurrenten wieder auszuschalten. Und das ist unmöglich. Die Deutsch-Türken sind da, die werden bleiben, die sind ein Teil des Establishments und die wissen es auch. In Städte wie Berlin und Hamburg, in Köln, ich meine, das hängt davon ab, in welchen Milieus man sich bewegt. Im Berliner Kontext haben die Deutsch-Türken Macht. Das ist glasklar.
Ja, aber wenn man jetzt mal größere türkische Unternehmer in Deutschland sucht, dann findet man jetzt
nicht so viel. Aber das ist zum Teil in der Community selber aufgebaut worden. Ich meine, der Vula Öger hat natürlich Schwierigkeiten, das darf man ja auch nicht vergessen, aber es gibt mal zum Beispiel in Hannover, gerade in der Baubranche, die besetzen auch strategisch gewisse Branchen. Das sieht man auch im deutschen Kontext. Das heißt, ich meine, das ist auch für mich ein Problem der deutschen Gesellschaft, dass oft journalistische bzw. akademische Milieus eigentlich überraschend wenig Kontakt haben zu Business. Mhm. Weil wenn man diese Kontakte aufbaut, sieht man, es gibt zum Beispiel im Getränkehandel, im Altmetallverwertung in Zusammenarbeit mit Roma und Sinti-Unternehmer, Transportunternehmen, diese ganzen Handy-Unternehmen, die ja auch ein Netzwerk brauchen, diese klassische ethnische Unternehmen, Döner, Verkäufer und Spieß und bla bla. Das ist eine ganze Infrastruktur, die aufgebaut hat, wo es Geld gibt, wo es Konzentrationen an Geld und Macht gibt. Und jetzt mit der langsamen Einbürgerung, die ihm stetig wächst wegen der doppelten Staatsbürgerschaft, können die jetzt auch wählen. Ne? Sind die jetzt auch ein Machtfaktor? Und natürlich, wenn eine neue Gruppe reinkommt und langsam Geld und dann wirtschaftliche, dann soziale und dann politische Macht und dann kulturelle Macht aufbaut, ist das natürlich Konkurrenz für andere etabliertere Milieus. Ich meine, die Russisch-Deutschen in Deutschland, sie werden auch oft schief angesehen. aus sehr und ähnlichen Gründen. Die Vietnamesen, ich meine, das ist ja auch ein interessantes gesellschaftliches Phänomen, wie die Vietnamesen von den, ach ja, das sind Blumen- oder Kippenverkäufer. Und dann hat man schon Situationen, wo die Menschen nicht merken, dass einer der größten Getränken- und Warenmärkte in Berlin von den Vietnamesen kontrolliert wird. Oder die Libanesen in Deutschland, die libanesische Community, die, ich meine, die sogenannte Gentrifizierung von Neukölln und Friedrichshain wird zum Teil erheblich von den Libanesen kontrolliert. Und das sind Entwicklungen, auf denen die deutsche Gesellschaft nicht vorbereitet. Ich meine, die Deutschen haben sich damit abgefunden, dass man diese Ausländer oder Einwanderer hat. Und aber immer noch in dieser Mentalität, dass wir die Deutschen on top sind und die brauchen unsere Hilfe, auch in der Linke, und wir bringen sie von unten nach oben. Und jetzt muss sich die deutsche Gesellschaft und etablierte deutsche Milieus sich umschauen und sagen, och, die haben auch Geld und Macht. Und die wollen diese Macht ausüben. Ich glaube, diese Diaspora-Debatte über die Loyalität der Deutsch-Türken, über dieses Verhalten gegenüber die AKP, auch dass viele sehr mächtige und reiche Deutsch-Türken diese aus unterschiedlichen Gründen ein bisschen zum AKP freundschaftlich gewunken haben während dieses Prozess. Ich glaube, das ist schon ein Schock für die deutsche Gesellschaft, dass diese Menschen nicht nur da sind, aber auch Macht haben. Sarrazin hatte auch, diese Sarrazin-Phänomen vor vielen Jahren, glaube ich, hatte auch vieles damit zu tun.
Ja, das wollte ich dich tatsächlich jetzt gerade fragen, ob man dieses Sarrazin-Buch dann nicht tatsächlich in einem anderen Kontext sehen muss. Also er hat zwar, also die Überschrift war ja, Deutschland schafft sich ab, aber es ist ja dann eher so, dass die anderen zu Deutschen werden.
Ja, und wenn die anderen zu Deutschen werden, werden sie auch zu Konkurrenten. Weil man kann nicht mehr über sie richten. Deswegen, alle sind immer ein bisschen überrascht, wenn sie sagen, ach, die Menschen haben einst grün gewählt oder klassische Grünwähler aus der 68er-Generation, der plötzlich Ressentiment geladen zu Sarrazin-Events gekommen ist und Angst hatte vor den Türken. Oder Menschen, die aus dem linken Lager plötzlich Sympathien zur AfD gezeigt haben. Weil das natürlich auch eine eigene Machtstellung in Frage stellt. Ein Großteil der 68er und grünen Bewegung hat sich in 70er und 80er Jahre gegenüber von Diasporen in eine Mittlerrolle aufgebaut. Ne? Wir, die guten Deutschen, werden diesen armen Leuten helfen, sich zu integrieren. Aber die werden sich durch uns integrieren. Aber verdammt nochmal, das sind 3 Millionen Leute, das sind noch Hunderttausende Deutsch, Russen, Ukrainer, Vietnamesen, die anderen Jugoslawen, Italiener, das sind andere Griechen, andere dominanten Gruppen, Iraner. Die haben jetzt Geld, die haben jetzt Macht, die brauchen keine Hilfe, sich integrieren zu lassen. Das können sie selber machen. Ne? Und das stellt auch diese mittlere Rolle, dieser Claudia Roth-Rolle, ne? diese Idee des guten Deutschen, dass denen hilft. Ja, das wird auch, ich glaube, wenn die Syrer organisieren sich wirtschaftlich, nicht politisch, aber wirtschaftlich sehr, sehr schnell, 2 Jahren, das ist unheimlich schnell zu sehen, was da los ist in der syrischen Community. Die werden sich auch relativ schnell umdrehen und sagen, dank zu den deutschen Freunden, danke, super, geil, aber jetzt brauchen wir eure Hilfe nicht mehr. Kommt mal zu uns rüber und da können wir alles Gleiche spielen oder Gleiche miteinander umgehen. Und das ist diese wirtschaftliche, politische und soziale Gleichheit, die langsam kommt in der deutsch-türkischen Community. Damit findet sich Deutschland schwer zurecht. Dass es jetzt auch diese Leute auch Macht haben.
Hat Deutschland tatsächlich ein Integrationsproblem, weil es immer noch nicht ausgehandelt hat, wie es mit der immer mehr erfolgenden Integration umgehen soll?
Absolut. Ja, es wurde jahrelang von Menschen ausländischer Herkunft die Forderung gestellt, ihr sollt euch integrieren. Aber natürlich mit Integration kommt Macht und Einfluss und Geld. Und damit, das ist die Konsequenz der Integrationsherausforderung, dass diese Menschen ja sich integriert haben und jetzt umdrehen und sagen, okay, wir haben uns integriert, jetzt haben wir Geld, Macht und jetzt wollen wir auch mitbestimmen. Weil wenn man sich integriert, das ist doch der Angebot, wenn man sich integriert, darf man auch mitbestimmen. Damit muss die deutsche Gesellschaft fertig werden, dass diese Menschen sich zum Teil oder mindestens genug integriert haben, diese Milieus, diese Gesellschaft, diese Individuen genug integriert haben, dass sie jetzt auch mitbestimmen wollen. Und das ist natürlich Konkurrenz. Das natürlich schafft eine neue Dynamik, mit dem sich etablierten Gruppen schwer.
Schafft vor allen Dingen auch eine neue kulturelle Dynamik.
Ja.
Und ich glaube ja, das ist ja der Punkt, wovor Neurechte, Altrechte und die Konservativen ja Angst haben.
Ja, absolut. Ja, ja.
Also schafft sich Deutschland gerade ab?
Nein, Deutschland, Deutschland erfindet sich neu. Und das ist für manche Gruppen gut und manche Gruppen scheiße. Das ist, wenn ich das wirklich sehr vulgär sagen will. Das ist etwas Ähnliches können wir doch mit der Sozialdemokratie betrachten. Das war der Werdegang der Sozialdemokratie. Ja? Und das hat auch massive Ressentiments ausgelöst. Und ich finde, das ist natürlich eine Parallele, die viele Probleme hat. Das ist natürlich nicht absolut vergleichbar. Aber oder der Kulturkampf in den Katholiken in den 78er, 1880er Jahren war auch gerade im Rheinland eine traumatische politische Erfahrung. Weil neue Gruppen eben Macht hatten. Und damit hat sich die etablierten Milieus wurden damit nicht fertig. Und daraus kamen viele, viele Konflikte und viele Reibungsverluste. sozial und gesellschaftlich.
Wie sehe denn jetzt, also jetzt mal so aus der rein wissenschaftlichen Perspektive, die ist ja auch nie losgelöst von der gesellschaftlichen, was wären denn dann jetzt die Schritte, die in Deutschland zu gehen wären? Ist das jetzt einfach so eine darwinistische Entwicklung oder ist das einfach, oder kann man das gestalten?
Natürlich kann man es gestalten, aber man muss einfach erstmal, ich glaube, ein erster Schritt wäre einfach, nicht mehr die Deutsch-Türken als Block zu sehen. Je mehr man ein Milieu zu einem Milieu macht, je mehr man als Gesellschaft sagt, ihr Deutsch-Türken, desto eher schafft man eine Dynamik, die man gerade verhindern will. Wenn erstmal ganz realistisch gesagt wird, dass es gibt zwar Menschen, die aus diesen türkischen Erfahrungen, deutsch-türkische, deutsch-kurdische Erfahrung nach Deutschland gekommen sind, aber es ist fragmentiert sich mehr und mehr in ganz unterschiedliche Milieus aus diesen historischen Ursprungsgründen aus den 70er und 80er Jahren, kann man sich mehr und mehr ein Problem annähern und sagen, hier gibt es spezifische Milieus innerhalb dieser Gruppe. Und dann systematisch und nuanciert fragen, wer ist hier der harte Kern? Welche Gruppen sind so stark in Miligöres, zum Beispiel Diyanet, diese staatliche Moscheen, die von der Türkei immer noch mitfinanziert werden? Wer ist da so stark schwer verwurzelt, in dem ein gewisser Dialog oder auch Druck aufgebaut werden muss, um demokratischen Zuständen aufrechtzuerhalten? Und wer ist da eben nicht so involviert? Und da muss man auch wirklich das sich auch selber sagen, so über Nacht mit dem Hammer raufzuschlagen, bringt nichts. Das ist ein Generationenprozess. Und man muss einfach nur die Möglichkeit schaffen, auch damit fertig werden, dass diese Milieus auch Macht ausüben werden und irgendwie innerhalb Rahmen der bundesdeutschen Verfassung, dafür gibt es ja auch die Verfassung, innerhalb diesen Regelwerks ganz klare Grenzen setzen, die man zu jedem gesellschaftlichen Milieu, ja, natürlich DDR-Milieus, ich meine, diese Erfahrung der ehemaligen DDR, ich meine, natürlich auch eine Parallele, die man durchaus ziehen könnte von, wie wird das jetzt in der bundesdeutschen Mehrheitsgesellschaft integriert, wie werden diese DDR-Milieus, und das ist auch eine ähnliche Herausforderung. Das heißt, wirklich, die Grundlage sollte doch immer die Verfassung sein, dafür ist die Verfassung auch da, ein gewisses Regelwerk, gewisse Grenzen zu setzen, aber damit sehr, sehr flexibel mit diesen unterschiedlichen Gruppen umzugehen und damit auch akzeptieren, dass sie Macht ausüben werden und dass man damit auch leben kann, solange das im Rahmen der Verfassung ist.
Ja, also stopp mal. Wir haben ja natürlich nur ein Grundgesetz hier. Wir haben ja nie unsere versprochene Verfassung bekommen. Damit fängt ja alles übel
ja,
an
okay,
im deutschen Diskurs.
Zugegeben.
Das andere Ding ist tatsächlich, das ist meine Beobachtung, dass wir in Ostdeutschland ganz ähnliche Probleme haben mit naja, nicht allen, aber mit vielen Menschen, wie mit Migranten. Ja? Ja. Der Ostdeutsche ist quasi ein Migrant innerhalb Europa, innerhalb Deutschlands. Absolut. Und ich glaube, dass eins unserer momentanen Probleme, die wir in Deutschland haben, ist, dass wir noch nicht mal das erkannt haben.
Ja.
Ja? Also Ostdeutschland ist eigentlich selbst eine zu integrierende Region mit all ihren Problemen.
Gerade Sachsen, auch gewisse Unterregionen.
Ja, das kommt daher, weil in der DDR gab es nie die Aufarbeitung des Faschismus. In der DDR gab es halt immer nur den Kommunismus und womit grenzt man sich vom Kommunismus ab? Mit dem Faschismus.
Ja. Ja,
also das sind teilweise ja sehr simple Mechanismen, die da wirken. Das heißt also, zum Beispiel haben wir auch im Osten ein ganz anderes Mediensystem als im Westen.
Ja.
Der Osten hat im Gesamtdeutschland keine Stimme. Die Migranten, die Türken, haben im Westen wie im Osten keine Stimme. Das ist auch so eine Auffälligkeit im Mediensystem.
Ich würde fast sagen, dass die Migranten eher eine Stimme haben im Mediensystem als der Osten. Ich würde das schon brutal sagen. Es gibt ein Problembewusstsein gegenüber Migrantenmilieus.
Ja, man redet
zum Beispiel
Ayman
Masek. Wo, wie gesagt, das ist gerade der Konflikt, den wir jetzt haben. Wir haben eine Situation, das ist gerade der Konflikt, den ich sehe, dieser Reibungsverlust, den wir sehen. Wo einst über sie gesprochen wird und wo jetzt kommen sie rein in den ganzen Talkshows und Sendungen und sagen, nee, wir sind Akademiker und Politiker und Geschäftsleute und Gewerkschaftler. Wir stimmen jetzt mit. Und das ist jetzt dieser Reibungsverlust. Ich glaube, dass der Unterschied ist, dieser Debatte, dieser Diskurs über die ehemalige DDR nicht mal so weit gekommen ist.
Genau,
das ist für mich die Erfahrung. Ich bin ja auch nach Deutschland gekommen 1990. Aus einer anderen Richtung, aber ich war auch verwurzelt in britischen und slawischen, ukrainischen Milieus.
Mhm.
Und es war glasklar in Städte wie Hannover und Nürnberg und Lübeck, dass die Briten und die Türken und die Kurden, die waren etabliert. Die Neuen waren die Ostdeutsche. Und die Slawen, die dann auch aus der ehemaligen Sowjetunion kamen. Aber die unter den Neuen waren die Ostdeutsche. In der die städtische Hierarchie Hannovers oder Hamburgs oder Nürnbergs, das waren die ersten Städte, wo die Leute wieder reingekommen sind, waren die DDRler die so wie die Leute aus der ehemaligen Sowjetunion, die ganz unten waren. Und das daraus kam auch eine interessante Frusterfahrung, glaube ich. Dass die DDRler da saßen und sagten, wir sind Deutsche, wir sind Teil der deutschen Nation. Und plötzlich ziehen sie nach Hannover oder so und haben albanischer oder türkischer oder kroatischer Chef. Denn denen sagt, wie es lang geht.
So, da an der Stelle, wir wollen das jetzt gar nicht, weil wir sind ja eigentlich heute bei der Türkei. Aber an der Stelle kann ja jeder mal darüber nachdenken, warum dieses Nationale, gerade in der ehemaligen DDR, also in dieser Region Ostdeutschland, gerade dort das Nationale so hochgehalten wird, so kultiviert wird, wie es momentan gemacht wird. Ich glaube, das ist ein für Deutschland nicht ganz unwichtiger Aspekt, aber den würde ich sagen, den verschieben wir auf ein anderen Mal, weil sonst kommen wir hier vom einen ins andere. Ne?
Vielleicht mit den Kollegen vom Mikroökonomen, das wäre auch interessant.
Naja, die machen ja mehr die ökonomische Sache.
Naja.
Also, aber nee, da gibt's ein paar interessante Gäste. Wir haben das ja damals bei der FAZ auch unter dem Blog Voskinder, was man heute noch so ein bisschen lesen kann. Da gab es ja auch einige Artikel. Das ist auch ein Ding, was hochgekocht ist, als wir über die Ukraine sprechen, gesprochen haben. Also, das sind ja Sachen, die tauchen auch immer wieder auf.
Ja.
Aber dazu gibt's dann irgendwann sicherlich auch noch was. Ja, aber ich würde sagen, wir haben das mal soweit durch an der Stelle.
Ja.
Und ich habe so das Gefühl, wir werden auch noch das ein oder andere in der Hinsicht besprechen müssen, weil da gibt's ja noch einige interessante Details, die wir jetzt nicht angeschnitten haben.
Absolut.
Vor allen Dingen, wenn man sich dann die verschiedenen Parts oder die verschiedenen unterschiedlichen Arten der türkischen Diaspora in Deutschland anguckt. Du hast es ja
zwischendurch angeschnitten.
Ja, genau, also da gibt's ja sehr unterschiedliche Gruppierungen, die sich auch alle nicht gerade sehr grün sind, teilweise. Ne?
Erfahrung unserer gemeinsame Jugend. Hat man auch so erlebt.
Ja. Okay, gut. Dann, Alex, an der Stelle wieder mal vielen Dank an dich.
Vielen Dank, war sehr interessant.
Vielen Dank auch an die Hörer fürs Zuhören und einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr uns hört. Auf Wiederhören. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.